Liebe Gemeinde, eigentlich ist es auffällig, dass uns Jahreswenden immer wieder so bewegen. Es ist irgendwie manchmal nicht einzusehen, dass eigentlich ein großer Unterschied sei, ob wir ein Kalenderblatt abreißen, auf dem nun der 31. Dezember steht, oder irgendein anderes Kalenderblatt mit einem anderen Datum drauf, was einen neuen Tag einleitet. Aber da ist die Kleinigkeit, dass wir einen neuen Kalender aufhängen könnten ab morgen. Einige kriegen ihn vielleicht heute geschenkt als Mitbringsel. Und wer Van Gogh mag oder einen anderen Maler, vielleicht mit Bildern von ihm drauf und unten drunter dann die Tage eines Monats. Oder wir in unseren Geschäftsbriefen uns angewöhnen müssen, eine neue Zahl am Ende zu schreiben, jetzt eine 2 anstatt eine 1. Oder in unseren Rundbriefen, die an Weihnachten keinen geschafft haben und zum neuen Jahr einschreiben. Ist das wirklich alles Grund genug, sich so in Bewegung bringen zu lassen und so viel davon aufsehens zu machen? Wir tauschen Glückwünsche. Einige sind ernst gemeint. Viel Glück im neuen Jahr, guten Rutsch, soll kommen von Hebräisch, Rosha, und das heißt Segen, also eigentlich Rutsch kommt von alles Gute, Gottes Segen wünsche ich dir. Vielleicht sind es Redensarten, aber nehmen wir einmal an, sie sind ernst gemeint, diese Wünsche. Warum haben wir eigentlich so stark das Verlangen, jemanden an so einem Datum, aus diesem Anlass Glück zu wünschen? Vielleicht ist es ja doch das, was mich immer wieder bewegt an so einem Tag, was auch Sie bewegen mag, nämlich, dass einem beim Wechseln des Kalenders auffällt, wie das Leben und die Zeit verrinnt. Und beides kann man nicht festhalten. Und ich denke, es ist ein typisch deutsches Phänomen. Das merkt man daran, dass die größte deutsche Dichtung in Goethes Faust schon bewegt hat. Das Festhalten wollen, zumindest von schönen Momenten. Es ist ein Geheimnis um die Zeit. Man kann es natürlich auf dem Kalender lassen, so ein Blatt. Und die Zeit geht trotzdem weiter. Man kann machen, was man will. Es ist sowas Unerbittliches, finde ich. Die Batterie in der Uhr kann alle werden oder die von der Küchenuhr. Und der Uhrzeiger bleibt stehen. Aber die Zeit läuft trotzdem weiter. Unser Leben verrinnt nicht nur. Es kommt noch dazu, wir werden älter. Es welkt. Es wird auch verwundet, unser Leben, und verletzt. Und vielleicht ist uns daher dieses Gefühl von Vergänglichkeit an so einem Datum viel näher als sonst. Wir sind unruhig, weil wir nicht wissen, was die Zukunft bringt, und wir wüssten es gerne. Und in den Zeitungen steht wieder einmal, diesmal sogar mit Betonung, dass die Astrologen noch nie so viel versagt haben wie dieses Mal. Also wirklich hoffnungsloses Unterfangen, sich auf die Sterne zu verlassen. Und es zeigt sich daran, dass wir auch Späße machen, dass wir feiern, dass es knallen soll, dass die Ängste vertreiben und Freude haben. Wer wollte uns daraus einen Vorwurf machen? Wer wollte den Leuten, die heute Freude suchen, einen Vorwurf machen? Wenn das Leben unaufhaltsam verrinnt, wenn man sich das an so einem Abend bewusst wird, warum denn dann nicht feiern, was das Zeug hält? Oder einen Augenblick vergessen. Machen Sie sich ein paar schöne Stunden, gehen Sie ins Kino. So wird immer geworben. Oder wir reden von Gott Aber wie reden wir dann von ihm? Wenn wir mal ehrlich sind, ganz ehrlich an so einem Altjahrsabend, haben wir vielleicht auch als Christen Anklagen in Bezug auf das letzte Jahr an Gott? Wir sprechen es vielleicht nicht immer aus, aber sie stecken, wenn wir ehrlich sind, tief in uns. Wir brauchen es auch nicht auszusprechen, aber die Gefühle, die uns bewegen, die sind auch schon oft Anklagen an Gott. Zum Beispiel sich Sorgen machen ist eine Anklage an Gott, als würde er nicht für uns sorgen. Oder Angst, wo es doch heißt, von Jesus: in der Welt habt ihr Angst, ja, aber ich habe die Angst überwunden, die Welt überwunden. Und deswegen könnt ihr nach und nach auch die Angst überwinden. Wir sollen lieben, das größte Gebot. Warum? Weil Jesus auch wusste, Furcht ist nicht in der Liebe. Die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Und das ist das Größte, was uns bleibt. In der Zeit, in der vieles vergeht, worauf Menschen gesetzt haben, wenn wir an das letzte Jahr denken, wo uns die Vergänglichkeit von Dingen, die fest zementiert erschienen, so deutlich wie selten vor Augen geführt wurde. Denn die Felsen in dem Boden von Manhattan, in denen die Hochhäuser gebaut werden, die sind ja deswegen gerade so möglich, so hoch zu bauen, weil das so ein fester Granit, ein besonders fester Granit ist. Und das kann man ja noch als nackten Fels, da wo es im Central Park zum Teil noch wie aus der Wildnis, wie Wildnis gelassen, aus dem Boden herausguckt, feststellen. Ganz besonders harter Granit. Und deswegen auch, wenn man da tief hinein fundamentiert hat, kann man davon ausgehen, dass nichts umfällt. Außer man wird überrascht von Menschen, denen nicht einmal ihr eigenes Leben noch so viel wert ist, dass die letzte Hemmschwelle, so eine schlimme Tat nicht zu tun, noch sie hindert, und sie steuern Flugzeuge in solche Türme hinein. Dann wanken sogar die Grundfeste, von denen man sonst weiß, die kann eigentlich nichts zum Wanken bringen. Und im übertragenen Sinne wanken damit auch andere Grundfeste. Denn vergessen wir nicht, es war ja nicht nur ein Angriff auf den Westen, sondern es war ein Angriff auf die ganze Welt, denn es war ja das Welthandelszentrum, das getroffen wurde. 45 Nationen und mehr, glaube ich, beherbergend. Wie können wir also sicher sein? Nur indem wir uns auf das verlassen, was niemals wankt, noch was noch fester ist als der Granit von Manhattan. Und jetzt kommt die Tragik. Wir leben in einem Volk, wir leben in einer Gesellschaft, in der gerade das, was noch fester ist, noch stabiler ist, noch sicherer ist als die Felsen von Manhattan, gerade als das Unsicherste, was es gibt, überhaupt angesehen wird. Nämlich Gott. Es gibt keine größere Unsicherheit als die, dass wir unsicher wären, wer das ist. Nicht die, die hier sitzen wahrscheinlich, aber die um uns herum, und denen haben wir den Auftrag zu erklären, wer er ist. Und dass es eine ganz große Sicherheit bedeutet, sich auf ihn zu verlassen. Das sagte ich auch einem Mann als Trost, der vor ein paar Jahren erlebt hatte, dass alles wanken kann. Sein Beruf verloren, die Firma verloren, die Frau verloren, damit das Haus verloren. Und irgendwann traute ich mich, dem Selbstmordgefährdeten nach mehreren Nächten, wo es darum ging, kommen Sie schnell, sonst tue ich mir was an. Und dann haben wir geredet gegen die Angst, stundenlang. Und das ist ja auch was ganz Wichtiges, dass wir heute Abend vielleicht reden und Gespräche führen gegen die Angst. Stundenlang. Gegen die Kälte im Universum. Gespräche mit Freunden, guten Bekannten, bei einem Glas oder bei Fondue. Ich weiß nicht, was Sie heute vor sich haben. Und dann war es wieder überwunden. Und irgendwann traute ich mich, ihm zu sagen, wissen Sie, eines Tages werden Sie aus dieser schweren Zeit lernen, gelernt haben, dass Sie erlebt haben, was andere noch denken, worauf man sich verlassen kann, ist auch nicht sicher. Und das führt uns zu der allerletzten Frage, wenn alles wanken kann, alles, Ehe, Familie, Beruf, Haus, Boden, dann fragt man sich, was ist das, was das Letzte, was bleibt? Die letzte Wirklichkeit, die Stabilität verleiht, auf die man sich verlassen kann. Das mögen sich auch die Shelter-Now-Leute gefragt haben. Und es gibt wahrscheinlich keine anderen vier Deutsche in diesem vergangenen jetzt Jahr, die so stark erlebt haben, was Paulus hier im Römerbrief Kapitel 8 schreibt. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Und wenn Sie sehnsüchtig sind nach guten Nachrichten in einem Jahr voller schrecklicher Nachrichten, das hinter uns liegt, dann ist das vielleicht die ermutigste Geschichte des Jahres 2001. 24 Mitarbeiter des Hilfswerkes Shelter Now, also Obdach jetzt, Dachhilfe, Unterstützung jetzt. Darunter vier Deutsche kommen am 13. November nach 3 Monaten Untersuchungshaft in afghanischen Gefängnissen frei. Anfang August sind sie von den islamischen Taliban unter dem Vorwurf der Missionierung eingesperrt worden. Übrigens, wen es interessiert, noch ein Jahr zuvor, also hatten die Taliban selbst Projektleiter Georg Taubmann und seine Mitarbeiter ins Land gebeten, damit er sich besser um Flüchtlinge, Obdachlose und Straßenkinder kümmern kann. Und die vier Deutschen, 2 Amerikaner und 2 Australier, machen keinen Hehl daraus, dass sie Christen sind. Und den Vorwurf, sie hätten gegen das afghanische Gesetz verstoßen und Menschen missioniert, weisen sie zurück. Kurz nachdem der Prozess beginnt, startet auch der amerikanische Anti-Terrorkrieg. Und nun wird es doppelt belastend. Es hat mich schon bewegt, dass ein Pfarrer, dessen Bücher inzwischen auch ins Deutsche übersetzt werden, aus Amerika, der auch dabei war, bei der Abteilung von Pfarrern und überhaupt Vertretern aus vielen Religionen, die zu Bush eingeladen waren, erzählt hat, dass er 90 Minuten zugehört hat, was sie ihm raten, die religiösen Vertreter der großen Religionen zu tun. Und dann hat er dieses Ultimatum gestellt. Und danach hat er erst losgeschlagen. Und er hat 90 Minuten, erzählt es dieser Pfarrer, zugehört, auch auf die Christen, was sie ihm raten. Unser Herr Schröder hat dagegen, als die Frau Jepsen Bischöfin von Hamburg wurde, ihr gewünscht, ich wünsche Ihnen alles Gute dieser Welt, weil Gottes Segen kann er ihr nicht wünschen. Und dann, als die Taliban die afghanische Hauptstadt Kabul aufgeben müssen, verschleppen sie ihre Geiseln in die Stadt Ghazni und dort kommt es zu einem Aufstand der Bewohner und die flüchtenden Taliban lassen die Häftlinge zurück. Und als die Aufständischen das Gefängnis öffnen, sind sie völlig überrascht, dort Ausländer anzutreffen. Und auf einem Platz in Ghazni zünden die Befreiten mit Kleidungsstücken ein Feuer an, um überhaupt amerikanische Hubschrauberpiloten auf sich aufmerksam zu machen. Und sie werden gefunden und sicher in die pakistanische Hauptstadt Islamabad ausgeflogen. Keiner hätte geglaubt, dass die Inhaftierten nach Ausbruch des Krieges noch lebend aus Afghanistan herauskommen, vor allem danach nicht mehr. Und der Vorsitzende von Shelter Now, Udo Stolte, geht davon aus, dass weltweit nie von mehr Christen für ein spezielles Anliegen gebetet worden ist, als für die Rettung der 24 Mitarbeiter seiner Organisation. Das hat die verschiedensten christlichen Gruppierungen in diesem Jahr auch zusammengebracht. Alle haben den Gebetsaufruf via Internet, Presse und kirchliche Abkündigungen verbreitet und auch in unserer Gemeinde gab es nach dem Gottesdienst eine extra Gebetsversammlung, Und wir dürfen nun wissen, Gott erhört. Wer die Umstände der Freilassung näher betrachte, weder Diplomatie noch ein gezielter Militärschlag waren die Ursache, der kann eigentlich nur von einem Wunder sprechen. Und so sehen es auch die drei deutschen Frauen, Silke Dürkop, Margret Stebner und Katrin Jelinek. Übereinstimmend bekräftigen sie, und das ist für mich das Erstaunliche, sobald die Lage in Afghanistan wieder sicher ist, wollen sie dort wieder hin und weiterarbeiten, denn die Not der Menschen ist infolge des Krieges auch heute größer denn je. Und was anderes kann der Grund sein, was anderes kann die Motivation sein, als das, dass sie glauben, was im Römerbrief Kapitel 8 steht, das gilt und deswegen gehen wir wieder hin. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Denn wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Das haben sie erlebt. Aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und deswegen gehe ich persönlich davon aus, dass auch, wenn es so gekommen wäre, wie damals bei den drei Jünglingen im Feuerofen, wenn es so gekommen wäre, dass es geheißen hätte, wir müssen sterben, dann hätten sie doch nicht abgeschworen, ihrem Glauben und ihrem Bekenntnis zu Gott. Denn sie hätten wie damals die Märtyrer gewusst, und das hat die römischen Soldaten verrückt gemacht, dass nicht einmal der Tod mehr die Macht hatte, dass sie abschwörten. Sie hätten wie damals die Märtyrer gewusst, wenn wir jetzt getötet werden, dann kommen wir Gott nur noch näher. Wir wandeln vom Glauben zum Schauen. Und trotzdem gibt uns Gottes Wort schon hier eine Grundlage, so gewiss zu sein, wie Paulus es schreibt. Das ist die einzige letzte Sicherheit, noch fester und stabiler als fundiert in den Granit von Manhattan gebaut zu sein. Und so stellt die Bibel alles wieder einmal auf den Kopf, was wir so denken. Wir denken immer noch, und natürlich hat man Verständnis dafür, wenn man so stark mit den Augen lebt, die sichtbare Welt ist sicher. Das klingt sogar sprachlich fast so, ja? Sichtbar ist sicher und unsichtbar ist unsicher. Und dabei schreibt Paulus einen Brief weiter im Korintherbrief nach dem Römerbrief. Wir, die wir glauben an das Unsichtbare, denn das Unsichtbare ist ewig und das Sichtbare ist zeitlich und das heißt vergänglich. Und wenn wir am Abend eines Jahres sind und diese deutliche Vergänglichkeit der Zeit und damit aber auch des Raumes der sichtbaren Welt verspüren, dann macht es uns nichts aus, uns dem zu stellen, denke ich, und ins Auge zu sehen, weil wir im Glauben an den, der unsichtbar über uns waltet, uns wirklich in seiner Gewalt geborgen wissen dürfen. Und das ist Glück. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Wer will verdammen? Jesus Christus ist hier, der gestorben ist, der auferweckt ist. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Und liebe Gemeinde, wenn es auch niemanden gibt, der sie beschuldigt als Christ, meine, als Christ, da steht man besonders unter Beschuss, wir sollen die Vorbilder für alle sein. Alle dürfen sich alles erlauben, nur die Christen dürfen sich nichts erlauben. Aber es gibt auch noch eine ganz andere Art von beschuldigt werden. Das ist, wenn man sich selber beschuldigt. Wenn man sich selber ständig beschuldigt, weil man weiß, man genügt nicht den Ansprüchen nicht nur der anderen, sondern den eigenen. Auch davon will uns Gott befreien. Gott ist hier, der gerecht macht, auch vor den Selbstanklagen. Und die Bibel schreibt an anderer Stelle, Damit können wir unser Gewissen vor ihm stillen, dass wenn uns unser Herz verdammt, nämlich wir uns selbst, Gott noch größer ist als unser Herz und kennt alle Dinge. Und was ist der Beweis dafür, dass das kein Gerede ist, kein nur psychologischer Trost? Also ein bisschen vielleicht ein Trick, sieh es doch mal positiv. Sondern der wirkliche Beweis ist doch auch eine Tatsache, die fest ist wie Granit. Nämlich fest gerammt auf den Felsen von Golgatha, auch ein Felsen, der sehr hart war und hart ist, man kann dort heute noch hinreisen, der Berg steht, oberhalb eines arabischen Busbahnhofes, Golgatha. Und es sind noch die Ringe drin verankert, um die man die Seile gespannt hat, durch die man die Seile gezogen hat, mit denen man dann das Kreuz hochzog, nachdem man es ins vorgefertigte Loch gedrängt hatte, und dann wurde das Kreuz hochgezogen. Fest gerammt diese Sicherheit. Gott hat seines eigenen Sohnes nicht verschont, Vers 32, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Die Weihnachtsgeschichte ging weiter bis Golgatha. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und deswegen auch ein Wortspiel, das eigentlich ein Wort ernst ist. Gott hat sich festnageln lassen dafür und hat damit seine Liebe zu uns festgenagelt und die Gewissheit, die Möglichkeit unserer Gewissheit seiner Liebe damit. Wir können dessen sicher sein. Ist es nicht mit ein Grund, warum wir so wenig Ausstrahlung haben in unserem christlichen Glauben, weil wir auch diese Sicherheiten manchmal verloren haben? Liebe Gemeinde, wir sollen den anderen doch davon erzählen. Wo bleibt denn manchmal ein bisschen mehr der Brustton der Überzeugung? Der Brustton der Überzeugung, dass wir es gefunden haben. Das, was bleibt, was niemals wankt. Und mit ihm dürfen wir gestorben sein, also das in uns, was wir sowieso nicht mögen. Und wir dürfen lernen, Tag für Tag, den neuen Menschen, der nach der Auferstehung deutlich wurde, der nicht nur Jesus ist, sondern in alten Gemälden haben es manche Maler ausgedrückt, indem sie links und rechts von Jesus noch Männer und Frauen haben mit auferstehen lassen. An beiden Händen nimmt er sie mit aus dem Tod hinaus, in ein neues Leben hinauf. Und wenn schon das Alte, was uns selber Unglück bringt, mit ihm gestorben ist, dann darf auch das Neue mit ihm und seiner Auferstehung zum Leben gebracht sein. Die Kunst ist nur, darin zu leben und zu bleiben. Das ist Glauben. Das heißt, wie Luther so schön gesagt hat, in seiner Auslegung zum Römerbrief, zu der Stelle, so haltet euch nun dafür, dass ihr gestorben seid der Sünde und Christus lebt, für Christus lebt. Also der alte Mensch ist tot, der neue lebt. Und da sagte Luther dazu, ja, aber das Schlimme ist, das Biest kann schwimmen. Und das heißt, immer wieder ist dieser Glaubensakt nötig, zu sagen, darauf will ich mich stellen, auf diesen festen Grund. Gib mir was Festes, sagte, glaube ich, dieser alte griechische Philosoph, einen festen Punkt und ich werde von da aus das Universum aus den Angeln heben. Jesus Christus und Gott ganz als Vater, Sohn und Heiliger Geist ist für uns dieser feste Bezugspunkt, der Stabilität gibt. Und deswegen dürfen wir auch in Blick auf zurück, auf ein Jahr, das ziemlich viele Schreckensnachrichten uns bietet, mit diesem Wort aus dem Römerbrief in das Neue gehen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, also auch Dämonen nicht, Gewaltige noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine Kreatur, weil sie nicht stärker sind als Gott, uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus unserem Herrn ist. Das ist gewiss, das ist fest. Etwas Festes muss der Mensch haben. Das ist das Feste, was Gott uns anbietet. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren, in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.